You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Moin moin, guten Tag und schönen guten Abend hier bei den Antifa News zum 10. Mai auf Radio Korax. Wir blicken heute nach Thüringen auf einen Angriff auf Journalisten und wir blicken darauf, wie man sich genau gegen solche Angriffe auch gerichtlich wehren kann und das auch erfolgreich. Das zeigt nämlich ein Urteil aus Österreich und wir blicken auf eine Liste, die ja unterschiedlich lang ist, je nachdem, welche Behörde oder Institution man sich dafür heranzieht, nämlich die Liste von Todesopfern rechter Gewalt. Die wird nun die staatliche Liste verlängert, nachdem es da auch viele Recherchen und auch Druck in der Öffentlichkeit und von solchen Institutionen gab, wie eben der Amadeo-Antonio-Stiftung, deren Liste da auch schon sehr viel umfangreicher ist. Und über diese Arbeit da, die dahinter steckt, da blicken wir hier in den Antifa-News drauf.
Wir blicken nach Thüringen, genauer nach Eichsfeld-Fretterode, auf das Heim von Thorsten Heise, derzeitiger Landesvorsitzender der NPD in Thüringen. Am 29. April kam es da zu einem brutalen Angriff auf zwei Journalisten, die in der Nähe des Hauses Recherchen anstellten und fotografierten. Bewaffnete und maskierte Männer verfolgten die Journalisten erst zu Fuß und dann weiter mit dem Auto auf der Landstraße. Als das Fahrzeug der Journalisten in einem Graben zum Stehen kam, seien die Angreifer mit einem Messer, Baseballschläger und weiteren Waffen auf diese losgegangen. Sie demolierten das Auto, verletzten die beiden Journalisten schwer und entwendeten die Kamera. Vorher jedoch konnten die Journalisten die SD-Karte der Kamera entnehmen, weshalb auch Beweisfotos der Täter existieren. Die Angreifer wurden im Haus von Thorsten Heise gestellt. Trotz der teilweise schweren Verletzungen und der existierenden Fotografien wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft noch kein Haftbefehl erlassen. Theresa Laus von ESRA gibt eine Bewertung für das Verhalten der Staatsanwaltschaft ab. ESRA ist eine Beratungsstelle in Thüringen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
Ich sag mal so, wir haben in unseren Fällen, die wir so erfassen, aufnehmen, auch beraten, eher selten den Fall des Haftbefehls. Also es ist oft so, dass sich die Staatsanwaltschaft, also in unseren Augen, ne, es ist eine Mutmaßung sozusagen, oftmals ein bisschen scheut, gerade bei Nazis so stark zu ermitteln. Es gibt andere Fälle, in denen eben auch keine Nazis die Täter waren, wo da ein Haftbefehl mal schneller ausgeführt worden ist. Es ist jetzt so, es handelt sich hier um einen, also so bewertet das zumindest auch der Anwalt, eigentlich um einen versuchten Totschlag. Also die Waffen, die dort eingesetzt worden sind, die hätten zum Tod führen können. Das heißt natürlich, wenn man solche Waffen benutzt, geht man auch davon aus, damit auch einen Menschen umzubringen oder umbringen zu können. Und uns wundert es ein bisschen, gerade halt auch, weil sozusagen die Täter eindeutig benannt worden sind. Ja, also es gibt Fotos, die glücklicherweise gesichert worden sind und trotzdem ja, wird gesagt, es gibt keinen eindeutigen Tatverdacht oder keinen dringenden Tatverdacht. Wir ermitteln noch und wir finden das, ich sag mal, schwierig, ja, bei so einer Tat zumindest dann nicht mal die Täter, also wenn Betroffene, die ja doch recht eindeutig auch benennen können, dann nicht auch mal festzunehmen.
Die Polizei argumentiert, dass es für Festnahmen Anhaltspunkte für eine Flucht-, Verdunklungs- und Wiederholungsgefahr bräuchte. Die wäre aber nicht gegeben. Bei den Angreifern soll es sich unter anderem um einen NPD-Funktionär im niedersächsischen Landesvorstand handeln, welcher auch bei dem Überfall von Neonazis in Leipzig-Konnewitz im Januar 2016 beteiligt war. Die Bereitschaft zu wiederholten gewalttätigen Übergriffen scheint also schon bestätigt worden.
Bei den Leuten, die das gemacht haben, die machen das nicht zum ersten Mal, ja, also davon kann man ausgehen, sind aus einem organisierten Milieu, wo man, glaube ich, auch weiß und lernt, wie man sich nach einer Straftat zu verhalten hat. Ja, also das sind so Dinge, die wir so einschätzen würden. Ich würde jetzt von einer Wiederholungsgefahr vielleicht auch ausgehen, eben auch weil wir auch im Eichsfeld in den letzten Jahren wiederholt eben auch Übergriffe vernommen, registriert haben, eben auch diesem, auch aus diesem militanten Neonazi-Milieu, aber eben auch würde eine Fluchtgefahr jetzt nicht auszuschließen sein. Ja, also ich glaube, es ist schon möglich, dass man sich dann schon Gedanken macht nach so einem Angriff, wäre es jetzt vielleicht nicht besser, den Ort dann doch mal zu verlassen. Ja, also ich sehe halt einfach hier ich sehe das schon als gegeben an. Ja, also mehrere Aspekte, die dafür sprechen, dort einen Haftbefehl durchzuführen. Bin natürlich nicht von der Staatsanwaltschaft, auch nicht von der Polizei, aber es ist eben trotzdem so, dass wir uns fragen, was muss denn passieren, dass jemand in Untersuchungshaft kommt?
Theresa Laus zur Situation von Bedrohung oder Gewaltdelikten durch Rechtsextreme gegenüber Journalistinnen und Journalisten und warum gerade der Fall eine so große mediale Aufmerksamkeit erfährt.
Die Situation ist so, dass Journalisten schon in Gefahr, sich eben vor allem in Gefahr begeben, wenn sie in organisierten, militanten Neonazi-Milieus recherchieren. Wir hatten das jetzt in den letzten Jahren vor allem und überwiegend auf Demonstrationen, das heißt auf Großdemonstrationen, eben vor allem auch oft bei der AfD, aber auch bei Neonazi-Demonstrationen des Dritten Weges, auch der NPD, der Rechten, dass Journalisten dort angegriffen wurden, körperlich, aber wir erfahren eben auch von Leuten, mit denen wir Kontakt haben, von Bedrohungen, ja, also von eher unterschwelligen Bedrohungen oder eben aber auch so also konkreten Gewaltandrohungen, sowas wie, na, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das ist schon so, dass das gefährlich ist. Also, dass man zum Beispiel zum einen natürlich eben als Journalist wahrgenommen wird, ja, der sozusagen über diese verdeckten Strukturen recherchiert, die offenlegen möchte. Zum anderen aber auch irgendwie als politischer Gegner wahrgenommen wird, aus einem anderen politischen Milieu, so will ich es mal nennen. Und dass es eben sozusagen Überschneidungen gibt und dazu natürlich kommt, wenn diese Journalisten angegriffen werden, dass auch gleichzeitig ein Angriff auf die Pressefreiheit ist. Dieser Fall, glaube ich, hat so viel Öffentlichkeit, weil es eben nochmal eine ganz neue Dimension ist. Also die, wie ich eben schon gesagt habe, Übergriffe sind in der Vergangenheit vor allem auf solchen Demonstrationen passiert, haben aber auch eine relativ große Öffentlichkeit bekommen dadurch. Aber durch viele andere Geschehen, die auf solchen Demonstrationen passieren, geht das immer manchmal unter. Und hier ist es wirklich so, diese Verfolgungsjagd, die dort war, die Angriffe wirklich mit den Waffen, also die wirklich massiv passiert sind, ja, also man hätte dort hätte noch viel Schlimmeres passieren können. Und ich glaube, das ist nochmal so was völlig Neues, also was vorher noch nicht in dem Ausmaß da gewesen ist.
Die Journalisten konnten mit ihrer Kamera noch Bilder von ihren Angreifern machen. Bilder, die zeigen, dass die Täter bei der Tat das Gesicht verhüllt hatten und mit verschiedenen Waffen wie einem Schraubstock ausgerüstet waren und Handschuhe trugen. Obwohl der Angriff recht spontan passiert sein muss, scheint das Auftreten in dem Sinne professionell. So als ob Utensilien für einen solchen Angriff jederzeit im Haus von Heise bereitlegen. Das wirft auch die Frage nach der Verwicklung von Thorsten Heise in den Angriff auf. Neben seiner Funktion als Landesvorsitzender gilt Heise als Bindeglied zwischen Freien Kameradschaften und der NPD. Er betreibt einen rechten Versandhandel inklusive Musiklabel und war Organisator des neonazistischen Musikfestivals Schild und Schwert in Ostritz. Heise zählt auch zu dem mutmaßlichen Umfeld des Unterstützungskreises des NSU. Auch deshalb wäre es wichtig, der Frage nach der Verwicklung von Heise in den Angriff nachzugehen. Die Opferberatung ESRA registriert seit Jahren auch eine Brutalisierung der Angriffe durch Neonazis auf Journalistinnen und Journalisten. Durch die zunehmende Gefährdung wird es auch immer schwieriger, zu Neonazi-Strukturen und Akteurinnen und Akteuren in dem rechten Netzwerk zu recherchieren. Auch aus diesem Grund wäre eine konsequente Strafverfolgung von Seiten der Polizei und Staatsanwaltschaft notwendig. Nur so kann freie Berichterstattung verteidigt und gewährleistet werden und neonazistische, terroristische Strukturen aufgedeckt werden.
Und der Fall in Thüringen hat gezeigt, dass Diffamierung, Einschüchterung und auch Verfolgung von Journalisten und Aktivisten, Aktivistinnen eine bekannte Praxis von Neonazis ist und auch eben von der neuen Rechten. Und ein Beispiel, wie man sich dagegen wehren kann, liefert nun der Soziologe Jerome Trebing. Er hat sich gerichtlich gegen Diffamierungen und Drohungen gewehrt, Konkret ist er gegen die Neurechte-Initiative 1% medienrechtlich vor Gericht gezogen. 1% ist als Gemeinschaftsprodukt der neuen Rechten aus Österreich und Deutschland einzustufen. Die Initiative, die betreibt einen Blog und auf diesem erschien im vergangenen Oktober ein Artikel über Jerome Trebing. Darin wirft ihm die Initiative 1% geistige Brandstiftung vor. Konkret wird ihm zugeschrieben, für einen Angriff auf das Haus der Identitären in Halle verantwortlich zu sein. Jerome Trebing erklärt die Geschichte hinter dieser Story.
Bei mir war es ja so, ich habe einen Vortrag auf Einladung der Kampagne Kicks Them Out gehalten in der Universität, in Räumlichkeiten der Universität Halle. Und nach diesem Vortrag, also irgendwann, ist es bis heute unaufgeklärt zu einem Angriff auf das Haus der Kontrakultur in Halle gekommen. Die Schlussfolgerung, die die Aktivisten und Aktivistinnen der extremen Rechten daraus gezogen haben, ist eben diese, dass ich als Person nicht nur im Vortrag quasi die Gewalt angestachelt habe, sondern auch maßgeblich darin involviert werden bin. Das ist natürlich absoluter, um das so ganz platt auch auszudrücken, absoluter Blödsinn, entbehrt jeglicher Grundlage. Interessant ist aber, und das zeigt sich, wir haben uns ja auch entschieden, dagegen zu klagen, dass die Rechten bereit sind, diese Legende und diese wahnhafte Unterstellung bis vor Gericht zu tragen.
Und dieser Artikel, von dem Jerome Trebing sprach, hatte eben weitgehende Auswirkungen. Er wurde von Rechtspopulisten und der extremen Rechten vielfach geteilt, auch von dem AfD-Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider etwa. Es folgten dann daraufhin Hasskommentare, Beschimpfungen und Morddrohungen gegen Jerome Trebing. Jerome Trebing ist Soziologe und Fachexperte mit Schwerpunkt Neue Rechte und damit ist er einer der ausgemachten Feinde der extremen Rechten. Mit über 10.000 Tweets über Strukturen, Vernetzung und Einschätzung der identitären Bewegung betreibt Jerome Trebing mit einigen weiteren das Recherchekollektiv Mensch Merz auf Twitter und den Blog von Nichts gewusst. Damit kennt er sich also mit den Hetzstrategien der neuen Rechten gut aus, die er da nun auch selber erfahren hat. Und Jerome Trebing hat da auch eine neue Qualität in dem Hass festgestellt.
Es handelt sich ja nicht nur irgendwie um Kampagnen, die sich quasi in der Digitalität abspielen, also wo irgendwie Morddrohungen gegen einen ausgestoßen werden, wo irgendwie Facebook-Posts und so weiter kommen, sondern ich glaube, was ganz wichtig ist und was sich auch insbesondere bei mir nochmal gezeigt hat, ist, dass dieser digitale Kreuzzug, den die extremen Rechten erstmal im Netz lostreten, sich auch ganz schnell wieder in der Realität befindet. Und was einfach bei mir dazu geführt hat, dass zum Beispiel meine Arbeit, wo ich damals gearbeitet habe, angegangen wurde, dass dort gestickert wurde, der Briefkasten angegangen wurde, dass ich in der Realität verfolgt wurde von Akteuren der extremen Rechten. Und das beobachten wir immer wieder, dass diese Leute, und das betrifft ja nicht nur mich alleine, sondern ganz, ganz viele andere Aktivistinnen, Aktivisten, Politikerinnen und Politiker und Journalistinnen und Journalisten, dass eben diese Leute, die in die Öffentlichkeit gestellt werden, auch ganz schnell das Ziel realer Attacken werden, bis hin, dass Veranstaltungen angegriffen werden, die Leute persönlich und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sehen, diese Sachen beschränken sich leider nicht mehr nur eben auf die Digitalität, was schlimm genug wäre, sondern haben meistens auch sehr krasse und ganz einschränkende Konsequenzen im realen Leben für diese Menschen und auch für mich.
Für Jerome Trebing hat es etwa die Konsequenz im realen Leben, dass er sich aufgrund der Beschimpfungen und Morddrohungen unter anderem auch dafür entschieden hat, eine berufliche Auszeit zu nehmen, um auch seine soziale Einrichtung, in der er tätig war, eben nicht weiter zu gefährden, weil ja eben auch da an der Tür etwa ja rechte Sticker klebten und die Arbeitsadresse von ihm schon längst im Netz veröffentlicht wurde. Und nach diesen auf allen Ebenen erhaltenen Hassbotschaften und Morddrohungen entschied sich Jerome Trebing eben zu klagen und ist vor Gericht gezogen gegen die rechte Initiative 1%. Er hat sie wegen übler Nachrede verklagt und auch Recht bekommen. Doch bevor es zu diesem Urteil kam, versuchte Jerome Trebing, andere Wege der Einigung zu gehen. Denn Klagen sind teuer, besonders in Österreich, wo Jerome Trebing lebt.
Wir haben vorab versucht, uns außergerichtlich mit diesen Parteien zu einigen, auch weil wir gesagt haben, uns ist wirklich viel daran, dass diese Artikel verschwinden. Und das Ganze ist aber von Seiten der Rechten immer so geführt worden, dass sie möglichst viele Kosten produzieren wollten, also möglichst irgendwelche Anfragen nicht beantwortet haben und so weiter. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, das auch vor Gericht zu tragen, um damit aufzuzeigen, nicht nur, dass eine Person, also in dem Falle ich, irgendwie Recht bekommt und gesagt wird, solche Anschuldigungen können nicht öffentlich gebracht werden, sondern auch wir erleben, dass diese Angriffe, Anschuldigungen und Diffamierungen gegen Aktivistinnen und Aktivisten und andere Leute, die sich kritisch gegenüber dieser extremen Rechten äußern, mittlerweile so systematisch sind, und von so vielen Organisationen und auch Einzelpersonen bis hinein in die AfD mitgetragen werden, dass es, glaube ich, wichtig ist zu zeigen, wir als Menschen, die sich mit diesen Menschen kritisch beschäftigen, sind denen nicht schutzlos ausgeliefert und wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Und das eben, was die Rechten schon lange machen, nämlich irgendwie digital dafür Geld einsammeln, dass die Leute irgendwie, dass ihre Strafprozesse und so weiter führen können, das können wir auch. Und das ist uns, glaube ich, sehr wichtig, diese systematische Dimension aufzuzeigen und zu zeigen, das, was mir gerade passiert als Person, ist kein Einzelfall, sondern es ist für viele Aktivistinnen und Aktivisten Alltag und es ist wichtig, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Und Jerome Trebing hat sich mit Erfolg zur Wehr gesetzt. Er hat gegen 1% vor Gericht gewonnen. Laut dem Urteil soll 1% nun 3.000 Euro Entschädigung zahlen und die Verfahrenskosten tragen. Zudem soll die Initiative eine Gegendarstellung zu genau diesem diffamierenden Artikel veröffentlichen. Begründet wurde die Strafe von 3.000 Euro damit, dass der Artikel, in dem Jerome Trebing angefeindet wird, keine kritische Auseinandersetzung und Kriterien der journalistischen Sorgfalt enthalte, sondern mit Unterstellungen gegen den Kläger Hetze anfache. Das Urteil, das ist noch nicht rechtskräftig und 1% hat da auch schon Berufung eingelegt. Aber für Jerome Trebing und seine Anwälte könnte dennoch dieses ausgesetzte Urteil richtungsweisend sein, denn für ihn geht es weiter. Er wurde nicht nur von der Initiative 1% öffentlich diffamiert, sondern auch durch das österreichische Magazin Info Direkt. Und auch gegen dieses Magazin wird es nun ein ähnliches Verfahren geben oder das läuft auch schon. Und so ist auch da die Hoffnung, dass er Recht bekommt und sich damit erfolgreich gegen Diffamierungsversuche und Einschüchterungsversuche auch gerichtlich wehrt und damit auch nochmal ja nicht nur Recht bekommt, sondern auch ein Stück Selbstbewusstsein mehr erhält, um die wichtige Recherchearbeit fortzuführen, die Jerome Trebing nämlich mit dem Twitter-Account Mensch Merz und dem Blog von Nichts gewusst seit Jahren schon unternimmt, um der neuen Rechten und der extremen Rechten etwas entgegenzusetzen. Und von Österreich blicken wir nun nach Berlin und zurück in die Geschichte. Am 24. Mai 2000 überfallen 4 Neonazis im Pankow den Berliner Dieter Eich in seiner Wohnung. Die Neonazis haben ihn wegen seiner Alkoholkrankheit verachtet. 2 treten auf den Mann ein, dann gehen sie erstmal wieder. Doch ein Täter meint, man müsse das Opfer doch killen. Die 4 Neonazis kehren in die Wohnung zurück. Einer von ihnen tötet Dieter Eich mit einem Messerstich in die Brust. Die Täter erhalten daraufhin mehrjährige Haftstrafen. Ein politisches Tatmotiv sieht das Landgericht aber nicht gegeben. Damit gilt Dieter Eich nicht als Opfer eines rechten Mordes. Er fehlt damit auch in der staatlichen Statistik des Bundeskriminalamtes zu rechten Mordfällen. Dies soll sich nun ändern. Der Mord an Dieter Eich soll nachträglich als politisch rechter Mord anerkannt werden. Die Polizei Berlin will seinen Fall und noch 6 weitere Todesfälle als rechtsmotivierte Gewalt anerkennen. Das berichtet der Tagesspiegel diese Woche. Grundlage dieser verspäteten Anerkennung ist eine Überprüfung von Verdachtsfällen rechter Gewalt in Berlin. Forscher des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin haben in den vergangenen Jahren Verdachtsfälle zwischen 1992 und 2001 überprüft und neu bewertet. 6 Tötungsdelikte mit 7 Opfern sollen nun staatlich als rechte Tötungsdelikte anerkannt werden. Damit steigt die Zahl staatlich anerkannter Opfer rechter Morde in Berlin seit 1990 auf 9, bundesweit auf 83. Das ist zunächst eine Erfolgsmeldung, nicht zuletzt für Institutionen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Stiftung führt ihre eigene Statistik rechter Morde und diese weicht noch immer stark von der staatlichen Statistik ab. Denn auf der Liste der Amadeo-Antonio-Stiftung finden sich insgesamt 193 Fälle rechter Tötungsdelikte, die seit 1990 dokumentiert sind. Das sind über 100 mehr, als staatliche Behörden anerkennen. Diese Diskrepanz ergibt sich aus den Kriterien, die zur Klassifizierung politischer Taten angewendet werden. Die Amadeo-Antonio-Stiftung macht sich da ein umfassendes Bild von der Tat und ihren Hintergründen, wie Robert Lüdecke von der Stiftung erklärt.
Also wir gucken uns natürlich vor allem auch den Täter an. Also wie ideologisiert handelt der, ist der in der rechten Szene verhaftet. Aber natürlich ist ein Großteil der Täter gar nicht irgendwie dem rechten Spektrum zuzuordnen, denn wir wissen ja alle, Menschenfeindlichkeit zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Also wir schauen uns trotzdem an, welche Äußerungen hat die Person getroffen, in was für Kreisen hat sie sich bewegt. Also was weiß man über den Täter? Aber mindestens genauso wichtig und fast noch viel wichtiger für uns ist natürlich die betroffene Perspektive. Gehörte das Opfer einer Minderheit an, einer potenziellen Zielgruppe von Menschenfeindlichkeit? Die Polizeibehörden sind da recht eng gefasst. gab es zwar eine Novellierung der Kriterien, aber wir schauen da so schon sehr weit. Es sind natürlich nicht nur sichtbare Migranten, die dazugehören. Die geschlechtliche Identität gehört dazu, die Religionszugehörigkeit, auch ob jemand vielleicht wohnungslos ist oder sowas. Und dann ist es uns vor allem wichtig, was sagen denn auch die Hinterbliebenen oder Freunde? Für uns ist es ganz entscheidend, wenn irgendjemand aus dem näheren Umfeld des Opfers zur Sprache bringt, dass er vermutet, dass hier ein rassistisches oder sozialdarwinistisches Tatmotiv zugrunde liegt, dann nehmen wir das ganz besonders ernst. Und das ist etwas, was leider in Deutschland noch viel, viel zu kurz kommt. Das tun die Sicherheitsbehörden hier nicht. Da gibt es internationale Vorbilder, die machen das besser. Und das ist auch eine der Kernforderungen, die wir uns wünschen, wenn Betroffene zum Beispiel ganz explizit benennen, wir gehen davon aus, dass XY aufgrund seiner Hautfarbe zum Beispiel ermordet wurde, dann fordern wir, dass das auch entsprechend geprüft werden muss.
Dieses Kriterium haben staatliche Behörden noch nicht in ihre eigene Bewertung von Verdachtsfällen politischer Gewalttaten berücksichtigt. Bis 2001 waren die Kriterien der Landes- und Bundeskriminalämter sogar so eng, dass sie fast nur die Täter in den Blick genommen haben, um die Motivation der Tat zu beurteilen.
Die Ermittlungsbehörden operieren sehr täterzentriert. Also sie schauen sich vor allem an, welche Tatmotivation der Mörder an den Tag gelegt hat. Also welches Motiv war vor allem auch tatbestimmend, tatauslösend. Das heißt, die gucken sehr stark einfach auf wirklich das ideologische Weltbild des Täters und gehen eben davon aus, dass in der Regel auch nur jemand mit einem geschlossenen, zum Beispiel rechtsextremen Weltbild, aufgrund rassistischer Tatmotive handeln kann. Das sind Definitionen, die sind irgendwann in den 50er, 60er Jahren mal entstanden. Die waren sehr unter dem Begriff des Extremismus geprägt. Da war eine Straftat immer dann nur als politisch motiviert einzuordnen, wenn sie auch staatsgefährdend war. Das wurde dann 2001 deutlich verbessert. Da wurde das heutige Meldesystem politisch motivierte Kriminalität eingeführt.
Mit der Reform von 2001 wurden unter anderem weitere Opfergruppen aufgenommen, wie wohnungslose Menschen oder Sexarbeiterinnen. Was allerdings lange verpasst wurde, war eine Neubewertung der Fälle von 1990 bis 2001 nach diesen neuen Kriterien. Dank viel Engagement von Institutionen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung und dem Aufklärungsdruck durch die NSU-Mordserie kommt es nun nach und nach zu dieser Neubewertung alter Fälle, wie etwa Berlin zeigt.
Also zunächst mal brauchte es ganz offensichtlich einen ganz großen Druck. Wir machen ja seit vielen Jahren auf dieses Thema aufmerksam. Und traurigerweise brauchte es erst die Selbstenttarnung des NSU, dass die Behörden hier wirklich aktiv wurden und anfingen, Altfälle aufzurollen. Im Zuge dessen wurden wirklich zigtausende nach einem Raster herausgefilterte Fälle nochmal aufgerollt, durch die Landesbehörden durchgeschaut und ganz, ganz viele wurden dann trotzdem wieder zu den Akten gelegt. Aber dankenswerterweise gab es dann doch ein paar einzelne Bundesländer, die nochmal ein paar Akten aufgemacht haben. Und was sie dann getan haben, war vor allem die neuen Kriterien der Erfassung rassistischer Straftaten auf die Altfälle anzulegen.
Diese systematische Untersuchung haben bislang nur einige Bundesländer vorgenommen, unter anderem Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin. Unter den 7 rechten Tötungsdelikten in Berlin, die nun nachträglich anerkannt werden sollen, befinden sich sogar 2 Neonazis unter den Opfern. Sie wurden Opfer ihrer eigenen Kameraden, wie es im Tagesspiegel steht. Die Überprüfungen von Verdachtsfällen rechter Morde in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin haben alle etwas gemeinsam. Überall wurden nachträglich weitere Taten als rechte Tötungsdelikte anerkannt. Doch die Diskrepanz zwischen der Liste der Amadeo-Antonio-Stiftung und der staatlichen Liste des BKA ist noch immer immens. Das liegt unter anderem daran, dass bislang eben nur einige Bundesländer Verdachtsfälle neu haben prüfen lassen. Und ein weiterer Grund ist die Qualität dieser Überprüfung. Letztlich ist es vor allem abhängig von einem, der Bereitschaft staatlicher Stellen, die eigene Arbeit zu hinterfragen.
Zunächst braucht es natürlich die Bereitschaft der Sicherheitsbehörden, diese Akten freizugeben, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Ja, und auch die Bereitschaft zu zeigen, im Zweifel von der eigenen Einstellung zu diesen Fällen abzurücken. Denn das ist natürlich auch das ganz, ganz wichtige Signal, was bei so einer Anerkennung, wie jetzt zum Beispiel eben auch in Berlin geschehen ist, dass jetzt nachträglich mitunter ganz, ganz alte Fälle korrigiert werden und neu bewertet werden, ist nicht nur ein ganz wichtiges Signal für Betroffene und hinterbliebene Angehörige, sondern natürlich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, für uns. So, wir fühlen uns auch bestätigt, wenn jetzt Fälle neu bewertet werden, bei denen wir schon mitunter 10 Jahre lang sagen, Leute, das ist so offensichtlich, dass da auch Rassismus eine Rolle gespielt hat. Wenn die jetzt anerkannt werden, dann ist das natürlich auch ein Eingeständnis der Sicherheitsbehörden, dass deren damalige Einschätzung wahrscheinlich eine falsche war.
Doch auch wenn es zur erneuten Überprüfung von Verdachtsfällen rechter Morde kommt, ist nicht sichergestellt, dass ein rechtes Tatmotiv erkannt wird, so wie es die Amadeo-Antonio-Stiftung und andere zivilgesellschaftliche Institutionen erkennen. Bei den Überprüfungen gibt es immer wieder die Kritik, dass auch die Kriterien von 2001 zu eng gefasst sind. Ein Beispiel dafür liefert Sachsen-Anhalt. Da gab es bereits die systematische Überprüfung von Verdachtsfällen auf rechte Morde und 3 wurden dann auch nachträglich als rechte Tötungsdelikte anerkannt. Doch auf der Liste der Amadeo-Antonio-Stiftung und auch der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt, da stehen weitaus mehr Menschen, die Opfer eines rechten Gewaltverbrechens geworden sind, als nachträglich durch das Landeskriminalamt anerkannt wurde. So steht auf dieser Liste der mobilen Opferberatung etwa auch der Halberstädter Helmut Sackers, der vor 18 Jahren am 29. April 2000 von einem neonazistischen Skinhead erstochen wurde. Sackers hatte sich gegen das Abspielen des Horst-Wessel-Liedes gewehrt und wurde dann Opfer eines Neonazis. Trotz der offenkundigen Gesinnung des Täters und dem Hintergrund der Tat erkannte das Gericht kein politisches Tatmotiv und auch bei der Überprüfung wurde dieses nicht erkannt. Beim jährlichen Gedenken an Helmut Sackers erinnert die Opferberatung in Sachsen-Anhalt daran, dass er sehr wohl ein Opfer eines rechten Mordes ist und dass er eine Anerkennung verdient. Und so ist es mit über 100 weiteren Menschen, die Opfer rechter Gewalt wurden. Sie warten noch immer auf Anerkennung. Dass diese kommt, darauf müssen wir weiterhin gemeinsam mit Institutionen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung und den Opferberatungen drängen. Denn niemand ist vergessen. Und damit waren das die Antifa-News für den 10. Mai. Wir wünschen eine gute Woche und hören uns nächste Woche wieder. Nachzuhören sind die Antifa-News wie immer auf freie-radios.net sowie auf radiokorax.de. Macht's gut.